Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
Insgesamt ist es aber so, dass das Verhältnis zwischen Ärzten und Apothekern oft wirklich von Missverständnissen auch geprägt ist. Keiner weiß so richtig, was der andere jetzt eigentlich weiß. Die Ärzte wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir über Medikamente wissen. Wir wissen auch nicht so richtig, was die Ärzte über Medikamente nur tatsächlich wissen. Und das führt manchmal zu Schwierigkeiten in der Kommunikation.
Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Und wie finden wir Ärzte eigentlich unsere Patienten so? Wie kann es gelingen, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören. Bei mir sitzt Christine Gitter. Sie ist Apothekerin und hat ein tolles neues Buch geschrieben. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Apothekerin bei Trömer Verlag. Eigentlich ist sie aber Dolmetscherin fürs Pharmazeutische und nebenbei jetzt auch noch Ausbilderin für Erste Hilfe. Sie machen ganz schön viel.
Genau, also erstmal, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, ich sehe mich tatsächlich als Dolmetscherin, als Übersetzerin für die Sprache pharmazeutisch. Ganz wenige Menschen wissen wirklich, was hat es mit dem Beipackzettel auf sich? Wie übersetze ich den Beipackzettel? Was sind Nebenwirkungen? Was sind Gegenanzeigen? Was bedeutet nüchtern einnehmen? Was bedeutet vor dem Schlafengehen? Also eigentlich ganz einfache Dinge, aber viele Menschen sind sich da tatsächlich unsicher. Und meine Mission ist deshalb, die Sprache pharmazeutisch zu erklären.
Und damit retten Sie ja unter Umständen ja auch Leben und Gesundheit. Sie haben eine Geschichte erlebt, sogar wirklich, wo es um Erste Hilfe ging. Da kam jemand in Ihre Apotheke, kaltschweißig. Was war da?
Genau. Ja, es war im Spätsommer. Es kam gleich nach dem Öffnen der Apotheke ein Ehepaar mittleren Alters. Der Mann war tatsächlich kaltschweißig, war blass um die Nase. Und ja, er hat nicht vital ausgesehen. Und er wollte den Blutzucker messen lassen. Weil ihm war so ein bisschen übel und ein bisschen schwindelig und ja, also der Blutzucker war ganz normal. Ich habe dann noch den Blutdruck gemessen, der Blutdruck war auch normal. Der Puls war sehr hoch und ja, so insgesamt, ich hatte ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache und wollte eigentlich den Rettungsdienst verständigen. Und ja, nee, er wäre in zwei Tagen sowieso wieder zu Hause, 500 Kilometer entfernt circa, und würde dann zum Hausarzt gehen und es wäre schon alles gut, er schafft es schon. Und ja, das Bauchgefühl war einfach, das schlechte Bauchgefühl war da und ging nicht weg. Und unter dem Vorwand habe ich dann mit Rücksprache mit der Ehefrau tatsächlich den Rettungsdienst gerufen. Und ja, es war ein schwerer Herzinfarkt. Und genau.
Da haben Sie dem das Leben gerettet.
Ich habe dem das Leben gerettet und ja, habe das allerdings erst später erfahren, weil ich dann am Tag drauf auch in Urlaub gegangen bin und bekomme aber seitdem jedes Jahr Weihnachtspost.
Ja, wie schön. Sagen Sie mal, und was haben denn diese ungünstigen Arzneimittelwirkungen mit Verkehrstoten zu tun? Sie haben da was in Ihrem Buch geschrieben.
Also abgesehen von der Tatsache, dass tatsächlich Arzneimittel natürlich auch verkehrsuntüchtig machen können, es ist aber eine Zahl, die ich besonders schlimm finde. Und zwar, wir haben ja im Jahr ungefähr so um die 3000 Verkehrstote. Das ist schlimm. Wir hatten schon mal viel, viel mehr. Seit den 70er Jahren sind die Verkehrsmittel und die Autos aber immer sicherer geworden. In der Arzneimitteltherapie hat man da relativ wenig gemacht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir pro Jahr ungefähr, so schätzen Experten, das Zehnfache an Toten durch, sagen wir mal, eine ungünstige Arzneimitteltherapie haben.
Das heißt, es sind die falschen Medikamente, Wechselwirkungen,
ja, genau,
zu viel,
genau,
zu wenig.
Ja, es ist meistens eine ungünstige Kombination. Manchmal auch schwere Nebenwirkungen, die man hätte absehen können. Mhm. Der Punkt ist ja, die meisten wären wirklich vermeidbar.
Wie denn? Also was muss passieren, damit Nebenwirkungen durch Medikamente vermeidbar sind?
Nun ist es so, dass die vor allen Dingen die Wechselwirkungen einfach an mehreren Stellen überprüft werden müssten. Es geht los in der Arztpraxis natürlich, wobei Ärzte natürlich nicht alles wissen können. Es gibt verschiedene Ärzte, zu denen die Patienten gehen. Es gibt ja nicht nur den Hausarzt, es gibt verschiedene Fachärzte. Jeder verordnet sein Medikament für die Krankheit diagnostiziert hat. Am Ende geht der Patient in die Apotheke und kauft sich dann noch irgendwelche rezeptfreien Mittel oder auch Nahrungsergänzungsmittel, die eventuell stören könnten. Und oft weiß keiner wirklich vom anderen, was er tut. Es gibt zwar inzwischen den Medikationsplan, den eigentlich der Hausarzt führen sollte und den der Patient auch mit zu den Fachärzten nehmen sollte, den der Patient auch in die Apotheke mitnehmen sollte, damit wirklich jeder sein Mittel da vermerkt und natürlich auch sofort Hinweise auf eventuelle Wechselwirkungen hätte. Aber es funktioniert halt nicht und es ist auch schwierig, wenn man einfach nur so einen Zettel, sage ich jetzt mal, hat, wo jeder einfach seinen Part draufschreiben soll.
Man nennt es ja auch Polymedikation. Also in der Praxis sehe ich oft Patienten, die kommen wirklich genau mit so einer handgeschriebenen Liste, mit einer Tabelle, fein säuberlich geführt, mit 10, 15 Medikamenten. Da frage ich mich erstens, wie schafft der Körper das alles zu verdauen? Mhm. Und zweitens, ich bin auch überfragt. Ich habe jetzt nicht so wie die Apotheker, die haben ja so ein Wechselwirkungsprogramm. Mhm. Das haben wir so in der Form auch nicht. Oder es ist was an mir vorbeigegangen. Mhm. Wie kann man denn das lösen, dieses Problem?
Ich denke, es wird mit der elektronischen Patientenakte sowieso besser werden.
Denn da hoffen Sie drauf?
Da hoffe ich drauf, genau. Da hoffe ich sehr drauf. Und im Moment ist es so, man kann sich eine Stammapotheke suchen. Und die Stammapotheke kann dann natürlich alles dokumentieren. Und natürlich weiß auch kein Apotheker oder keine Apothekerin alle Wechselwirkungen auswendig. Und keiner weiß, was der Kunde vor 2 Wochen gekauft hat. Aber man kann das ja alles speichern. Und dann gleicht der Computer das schon mal automatisch ab. Und Apothekerin oder Apotheker müssen dann eigentlich nur noch abschätzen, wie relevant ist die Wechselwirkung. Denn eigentlich ist sie klinisch relevant. Das heißt, macht sie tatsächlich was? Wird der Kunde das spüren, negativ spüren? Oder ist sie klinisch irrelevant? Dann kann man es auch.
Also was wäre denn zum Beispiel eine Wechselwirkung? Was passiert da im Körper?
Wir haben ja verschiedenste Enzymsysteme im Körper. Enzyme sind so kleine Teilchen, sage ich jetzt mal, die Stoffe sein, das Arzneimittel oder auch Stoffe, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen, ab- oder umbauen. Es gibt für jeden Stoff ein spezifisches Enzym. Jetzt ist es aber manchmal so, dass zum Beispiel 2 Arzneimittel um ein Enzym konkurrieren.
Eine Schlacht.
Eine Schlacht.
Darf ich abgebaut werden oder wirst du abgebaut?
Genau, so. Oder wer wird schneller abgebaut, wer wird überhaupt abgebaut, wer wird nicht abgebaut? Mhm. Um solche Sachen geht's da tatsächlich und es ist ziemlich knifflig. Und es machen ja nicht nur Arzneimittelwechselwirkungen, sondern auch Arzneimittel zusammen mit Lebensmitteln. Und das ist dann noch mal schwieriger, weil Arzneimittel sind ja immer, ich sag mal, Monostoffe. Also das sind Stoffe, die wirklich aus einer chemischen Substanz bestehen. Mhm. Jetzt, wenn ich das mit Lebensmitteln kombiniere, ein Lebensmittel, eine Tomate zum Beispiel, hat über 300 Inhaltsstoffe. Grapefruit, über 200 Inhaltsstoffe. Ich kann das nur ganz schlecht abschätzen. Also da muss ich wirklich gucken, was sagt mir die Datenbank.
Muss man aufpassen, wenn man Grapefruit nimmt bei einigen Medikamenten?
Ja, ganz wichtig ist es, das ist, denke ich, für viele Menschen relevant, für Cholesterinsenker.
Also so Fettsenker?
Genau.
Die Statine, oder?
Richtig, genau. Perfekt. Genau, die wären's.
Warum? Wenn man die nimmt und
wenn man Grapefruit die nimmt und Grapefruit, entweder eine Grapefruit isst oder Grapefruit-Saft trinkt, weil der ja so gesund ist, dann kann's oder dann wird es so sein, dass der Statinspiegel im Blut aufs bis zu 1000-fache steigt. So, jetzt denken viele, naja, macht ja nichts, dann geht's halt meinem hohen Cholesterin ordentlich an den Kragen. Ja, das stimmt. Allerdings ist eine gängige Nebenwirkung der Statine, dass die Skelettmuskulatur angreifen können.
Die kann sich richtig auflösen.
Die löst sich auf.
Unheilbar.
Jein, es kann, also unheilbar würde ich jetzt nicht sagen, aber es kann schon zum Problem werden, weil wenn sich viel Skelettmuskulatur auflöst, dann schwimmt die ja im Blut rum, muss irgendwie abgebaut werden und es kommt dann zum Nierenversagen. Ja. Das ist das Problem. Und Es ist auch ein bisschen tricky, weil dieser Effekt über 14 Tage ungefähr nachwirkt. Also ich kann nicht sagen, naja, ich lasse da jetzt 2 Stunden Abstand, wie bei anderen Medikamenten. Es wirkt wirklich lange Zeit nach.
Und das heißt, das Enzym, was eigentlich den Fettsenker hätte abbauen müssen, wurde von der Grapefruit so beansprucht, dass der Fettsenker einfach weiter schwimmt.
Genau, so ist es. Denn ein Teil des Cholesterinsenkers, also des Fettsenkers, wird immer normalerweise abgebaut. Das ist ganz normal. So macht unser Körper das. Und es geht nur ein geringer Teil ins Blut und damit zum Wirkort. Und wenn jetzt die Grapefruit dieses Enzymsystem beschäftigt hält, wird dieses Statin eben nicht abgebaut und deswegen dieser hohe Blutspiegel.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich für dieses Fach begeistert haben? Sie sind ja sehr umfassend begeistert. Es ist ja nicht nur die Chemie, ne? Die Pharmakokinetik und wie diese Begriffe alle heißen. Sie mögen ja das Ganze drumherum. Wie kam es dazu bei Ihnen?
Also ich war schon immer naturwissenschaftlich interessiert. Es gibt da eine Geschichte, also ich habe im Garten immer alles Mögliche ausgerupft und entweder gepresst oder irgendwelche Tinkturen dann hergestellt. Natürlich nur mit Wasser und Alkohol bin ich nicht gekommen. Also das war immer wahnsinnig interessant für mich, die verschiedenen Düfte oder wie sich die Farben ändern. Ja, und der menschliche Körper überhaupt. Also es gibt da so eine Geschichte, wir hatten, unser Nachbarsgarten war ein Kirchgarten. Und der war vor einigen hundert Jahren Friedhof. Und als ich so ungefähr 5 Jahre alt war, wurden dort neue Leitungen verlegt. Und durch die Erdarbeiten sind natürlich Skelette zutage gefördert worden. Und mein bester Freund, der 2 Jahre älter war und ich, wir haben dann dort die Knochen stibitzt und dann in den Keller gebracht bei uns und dort dann Skelette zusammengesetzt. Wir waren natürlich der Meinung, die Skelette sind vollständig.
Okay.
Würde ich jetzt heute
also
nicht
die haben
sagen.
Der Forschung dann quasi gedient.
Genau, das auf jeden Fall. Die haben der Forschung gedient und das hat mich immer interessiert. Der Mensch hat mich immer interessiert und es war dann eigentlich eine logische Konsequenz.
Warum sind Sie raus aus der Apotheke? Sie sind ja im Medizinbereich geblieben und übersetzen weiter in die Pharmazie, aber warum konkret nicht mehr im Laden?
Weil es in der Apotheke zunehmend schwieriger ist. Die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen haben sich geändert. Es ist einfach so, es bleibt viel zu wenig Zeit für die Beratung. Die Beratung wird nicht honoriert in der Apotheke. Also wir beraten ja kostenlos. Ich hoffe nicht umsonst, aber kostenlos. Und ich hatte immer den Anspruch, ich möchte viel erklären und ich möchte auch meinen Kunden erklären, warum ich manchmal was nicht abgeben möchte. Und es ging irgendwann nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich denke, ich kann jetzt auf diesem Weg, also indem ich drüber schreibe und spreche, vielleicht sogar noch mehr Menschen erreichen.
Das stimmt. Die Medien tragen ja ihre Kunde viel über die Grenzen ihrer Ladentheke hinweg, auf jeden Fall. Ist ihnen auch sehr gut gelungen. Also das Buch ist ja auch voller anschaulicher Skizzen und Zeichnungen. Die sind unterhaltsam, aber auch sehr lehrreich. Das hilft natürlich auch für die visuellen Typen unter uns. Das Buch gibt es auch als Hörbuch.
Ja.
Wer hat das eigentlich gelesen?
Die Tessa Mittelstädt
liest
das, genau. Mhm.
Wie würden Sie denn eigentlich Ihre Fachkollegen, die Apothekerinnen und Apotheker, charakterisieren? Kann man das?
Nee, ich denke, das kann man nicht. Also es ist ja so, wir werden ja als Schubladenzieher oft bezeichnet, aber...
Oder Pillendreher.
Oder Pillendreher, genau. Aber genauso wie das mit dem Schubladenzieher ja eigentlich nicht stimmt, kann man mich und meine Kollegen ganz schlecht in Schubladen stecken. Also nee, es gibt ganz viel Unterschiedliches, so wie in jeder Berufsgruppe, denke ich.
Und Sie haben es ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, es gibt politische Probleme, die im Gesundheitssystem überall eine Rolle spielen. Sie haben ja so ein bisschen Insiderwissen, da können Sie jetzt eigentlich offen drüber reden.
Was ist zum Beispiel? Hört ja keiner zu.
Ja, genau. Was ist denn so ein häufiges Problem jetzt in der Apotheke?
Das häufigste Problem, das wirklich beide Seiten betrifft, sprich Apotheke und die Kunden der Apotheke, sind die Rabattverträge. Bei den Rabattverträgen ist es so, jede Krankenkasse handelt für jeden Arzneistoff mit bestimmten Herstellern Verträge aus. Das heißt, der Hersteller sagt, du pass auf, ich gebe dir so und so viel Rabatt, wenn du bestimmst, dass deine Versicherten dieses Medikament nur von mir erhalten.
Von einer bestimmten Firma?
Genau, von einem ganz bestimmten Hersteller. Diese Verhandlungen sind sehr geheim. Kein Mensch weiß, was an Geld fließt, also sprich, was an Rabatten da hin und her geht. Und im Prinzip ist es so, die Apotheke muss dem Kunden dann alle, im Moment sind es 2 Jahre, erklären, warum er immer die rote Schachtel bekommt, sondern warum es jetzt blaue Tabletten sind in einer weißen Schachtel.
Das heißt, die Versicherten der einen Versicherung bekommen den Wirkstoff gegen Kopfschmerzen Paracetamol von der einen Firma und die Versicherten der anderen Krankenkasse kriegen den von einer anderen Firma, ja, denselben Wirkstoff?
Genau, also eher verschreibungspflichtige Sachen. Schmerzmittel sind meistens nicht verschreibungspflichtig, sind verschreibungspflichtige Sachen für chronische Erkrankungen.
Blutdrucksenker,
Zuckermittel. Aber auch Antibiotika.
Mhm. Also was ist das Problem für den Kunden dann, wenn er immer was anderes bekommt, je nachdem, wo er versichert ist und wo gerade ein Rabattvertrag besteht?
Da gibt es verschiedene Punkte. Zum einen ist es so, die meisten Austauscharzneimittel betreffen tatsächlich ältere Kunden, die dann oft überfordert sind, weil manchmal denken sie, das ist tatsächlich ein ganz neues Medikament. Teilweise sind noch Reste der alten Schachtel wirklich zu Hause. Dann wird das Medikament teilweise parallel eingenommen, ist gerade bei einem Blutdrucksenker ziemlich schwierig, weil der Blutdruck dann natürlich in den Keller saust.
Gefährlich.
Genau. Und es herrscht auch mal so ein bisschen Misstrauen.
Wem gegenüber?
Dem Apotheker gegenüber und den Tabletten gegenüber. Denn viele Patienten wissen nicht, dass diese Rabattverträge tatsächlich eine Sache zwischen Hersteller und Krankenkasse
sind. Die denken, der Apotheker will mal wieder verdienen.
Genau. Die denken, der Apotheker gibt mir das, was er gerade hat.
Mhm. Und jetzt mal so unter uns, sind denn diese verschiedenen Tabletten, die heißt man ja auch Generika?
Genau.
Also das heißt, es gab irgendwann ein Originalpräparat, dann gab es eine Weiterentwicklung, also sozusagen billiger dann, mit einer anderen Verpackung, aber demselben Wirkstoff. Ja. Das ist Generika, stimmt?
Genau.
So, korrekt. Und ist jetzt unter uns, sind die wirklich alle gleich gut oder gibt es da Qualitätsunterschiede?
Jein. Also die sind schon alle gleich gut. Da gibt es ja gesetzliche Vorschriften. Es ist so, Generika kommen dann auf den Markt, wenn der Patentschutz des Originalarzneimittels zu Ende ist, also nach einer bestimmten Zeit. Dann ist es so, dann können sich mehrere Hersteller das Patent abgreifen und können dann das Ganze in günstig herstellen. Ist natürlich so, die hatten ja keine Forschungskosten. Deswegen können die Medikamente natürlich auch viel, viel günstiger sein. Die Wirkstoffe sind gleich. Die Wirkstoffe sind in der gleichen Dosierung in den Tabletten enthalten. Von daher sind die schon genauso gut. Aber es gibt dennoch Unterschiede in der Bioverfügbarkeit.
Das heißt, was der Körper davon auch rausziehen kann.
Genau, was der Körper tatsächlich an Wirksubstanz bekommt. Das hängt von den Hilfsstoffen zum Beispiel ab.
Ob das festgehalten wird oder schneller freigesetzt wird.
Genau, das wissen wir ja selber. Also wenn man einen Nusskuchen backt, dann nehme ich Haselnüsse für den einen Kuchen, ich nehme Haselnüsse für den anderen Kuchen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Süßstoff oder Zucker nehme, ob ich Butter oder Margarine nehme. Und so ähnlich ist es bei den Tabletten auch.
Sensationelles Beispiel. Sehr anschaulich, genau für mich. Ja, das habe ich nämlich auch als Hautärztin. Es gibt natürlich Cremes von verschiedenen Herstellern, die alle denselben Wirkstoff haben, aber die Patienten sagen, ach nee, die andere war besser oder die ist angenehmer, je nachdem, wie das verpackt ist, in welchem Auto die fahren, die Wirkstoffe.
Genau.
Aha. Und ist das denn jetzt ein gutes Verfahren oder also kommt das am Ende vielleicht den Versicherten doch zugute oder ist das was, wo man sagen könnte, da müsste sich jetzt was Besseres entwickeln? Was denken Sie? Das ist ja eine politische Frage im Grunde.
Das ist eine politische Frage. Ich denke, im Grunde genommen ist es in Ordnung, dass auch die Krankenkassen gucken, dass sie Einsparungen erzielen können. Im Endeffekt kommt das natürlich hoffentlich den Versicherten zugute. Andererseits ist es so, müsste das Ganze für den Versicherten transparenter gestaltet werden.
Sie haben vorhin schon gesagt, die elektronische Patientenakte, das wäre etwas, auf das wir alle hoffen. Oder also das finde ich auch. Also ich finde auch, es wäre toll, wenn man nicht immer den ganzen Ordner erstmal durchlesen, alle Zettel von hinten und vorne beguckt. Das kostet ja auch unheimlich viel Zeit, sondern dass man das irgendwo digital auf einen Schlag sieht. Sehen Sie auch Gefahren da? Also wird ja immer wieder Datenschutz angeführt. Also hat es für Sie nur Vorteile oder gibt es auch Nachteile? Und wie ist es für Sie, auch wenn Sie als Patientin selber irgendwo stehen?
Also ich denke, es hat Vor- und Nachteile wie alles, was digital verwertet wird. Gesundheitsdaten sind ja noch sensibler als Banddaten. Ich denke oder ich hoffe, dass die Vorteile überwiegen werden.
Erzählen Sie mal die Geschichte von der Schwiegermutter.
Von der Schwiegermutter, ja, das war recht bezeichnend. Ich war mit der Schwiegermutter beim Aufnahmegespräch in einer Klinik, in einer größeren Klinik. Und es war tatsächlich so, dass wir von Station zu Station und von Arztgespräch zu Arztgespräch mit einem Hängeregister gegangen sind. Und überall wurde per Hand was eingetragen. Bei jedem Arzt die erneute Frage, was nehmen Sie denn für Medikamente ein? Auf jeder Station die Frage. Also es wurde alles wirklich teilweise 5-mal abgefragt mit natürlich entsprechenden Fehlerquellen.
Ja, man wird es ja dann auch leid, man weiß gar nicht mehr, was man erzählt hat und ob man das schon hatte oder wann war denn das oder so.
Genau. Mhm.
Wenn Sie jetzt selber in der Apotheke mit mit Schwiegermüttern und Jungen und Alten und anstrengenden und nicht anstrengenden Kunden und Patienten konfrontiert sind, können Sie das so ein bisschen so typmäßig einteilen? Was gibt es so für Kundenarten?
Also ich würde da im Groben sagen, dass es 3 Arten gibt. Es gibt die Beziehungsorientierten. Das sind die, die großes Vertrauen zum Apotheker oder zur Apothekerin haben, die sehr viel Wert auf den Rat legen, die praktisch alles an Arzneimitteln wirklich in einer Apotheke kaufen. Dann gibt's die...
Die haben so ein richtiges Vertrauensverhältnis, ja, ne? Ja, so, das ist wirklich eine Bezugsperson, dann der Apotheker oder die Apothekerin. Ja.
Ja. Dann gibt's die Zielorientierten. Das sind die, die immer auf die Uhr schauen, man ist immer zu langsam, egal wie schnell man rennt und die Medikamente holt. Das sind Kunden, die auch gar keine Beratung möchten, die einfach nur schnell, schnell Medikament holen und raus.
Das heißt, da sind Sie nur so eine Art Dienstleister oder
Abgabestation.
Abgabestation.
Genau.
Und vielleicht ist dann auch der Frust des Tages, der dann an Ihnen abgelassen wird. Gibt es das so?
Das passiert auch manchmal, aber so sind wir halt. Also manche Menschen brauchen das an manchen Stellen. Und ob es jetzt die Kassiererin im Supermarkt ist oder die Apothekerin, es trifft einen halt mal. Das ist jetzt weniger dramatisch. Genau, und dann gibt es die Schnäppchenjäger. Die lassen sich ganz lange in der Apotheke beraten, lassen sich sämtliche Vor- und Nachteile der Medikamente erklären. Dann gibt es Preisdiskussionen und nach so circa einer halben Stunde gehen die dann und man weiß genau, okay, die bestellen das jetzt in der Internetapotheke.
Das ist ja traurig. Wie schätzen Sie das überhaupt ein, die Konkurrenz der Internetapotheken? Ist das eine Entwicklung, die man noch aufhalten kann? Ist es eine gute Entwicklung?
Die Konkurrenz ist auf jeden Fall da. Die ist auf jeden Fall da und es ist schwierig, weil man hat in der stationären Apotheke den Preisen der Internetapotheken nichts entgegenzusetzen. Internetapotheken kaufen das ganz anders ein und Internetapotheken stellen die, ich sage jetzt mal, den Warenkorb per Automaten zusammen. Das ist, es läuft wie, wir kennen ja alle den großen Internetriesen, bei dem wir ja auch alle ab und zu mal was bestellen. Und genauso läuft es in den Internetapotheken. Also es wird wenig Fachpersonal beschäftigt. Es besteht kein Zwang zum Notdienst. Wir haben ja in der stationären Apotheke wirklich hochqualifiziertes Personal. Und es kostet halt Geld. Und man kriegt auch eine ordentliche Beratung. Aber es ist schwierig, den Kunden diesen Mehrwert wirklich klar zu machen. Ja.
Wird es verloren gehen dann eines Tages, die Apotheke, in die man reingeht und eine kompetente Person steht einem gegenüber?
Ich hoffe nicht. Ich denke auch nicht, dass das irgendwann ganz verloren geht, aber es wird sich wandeln. Es ist im Wandel inbegriffen und es wird in 10 Jahren mit Sicherheit ganz anders aussehen als im Moment.
Und wie ist es, wenn Sie selber Patientin sind oder Kundin in einer Apotheke? Gucken Sie da mit anderen Augen auf das, was Sie da erleben?
Ja, schon. Mir fallen dann viele Dinge auf, die wir im Team auch manchmal vielleicht falsch machen oder die einfach wo man einfach zu wenig nachdenkt. Es gibt so im Apothekenjargon manche Begriffe, die dem Kunden einfach nichts sagen. Also es ist zum Beispiel so, wenn ein Medikament nicht lieferbar ist, weil es entweder der Hersteller oder der Großhändler nicht liefern kann, dann ist es in der Apothekensprache defekt. Und ich habe das wirklich schon erlebt, dass ich im Urlaub in der Apotheke war und dann mitbekommen habe, wie die Apothekenmitarbeiterin zu einem anderen Kunden gesagt, ich kann es Ihnen nicht geben, es ist defekt.
Ja.
Und in dem Moment habe ich mir dann auch gedacht, was denkt der Kunde jetzt? Denkt, das ist kaputt, das ist nicht wirksam, die Schachtel ist eingedellt. das heißt einfach nicht lieferbar.
Und Sie haben ja auch ein spezielles Verhältnis als Apotheker zu Ärzten. Das hat ja zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die berufliche. Wie sehen Sie so den Austausch? Also ich als Ärztin bin immer dankbar, wenn ich mich mit Apothekern austauschen kann, in der Tat, weil die doch ein Wissen haben, was ich als Ärztin nicht erworben habe. Und gerade so in der Dermatologie, ne, wo man Salben mischt und da nicht jede Salbenkreation wirksam ist, weil nicht immer der Wirkstoff rausgelöst wird, da ist man doch froh, wenn dann jemand kompetent ist und sagt, nee, also da musst du doch nochmal nachdenken, da müssen wir eine andere Lösung finden, ne? Da muss eine andere Cremegrundlage her. Also das ist schon ganz wichtig, dieser Austausch. Und ich finde es auch schön, ich persönlich einen interdisziplinären Austausch zu pflegen. Ich würde mir oft wünschen, neben mir stünde eine Apothekerin oder ein Apotheker und würde mir sagen, guck doch mal, da denkst du mal lieber so und stell das mal anders ein. Wie schätzen Sie das ein? Wie ist Ihr Verhältnis zu Ärzten?
Mein Verhältnis zu Ärzten ist recht gut. Insgesamt ist es aber so, dass das Verhältnis zwischen Ärzten und Apothekern oft wirklich von Missverständnissen auch geprägt ist. Keiner weiß so richtig, was der andere jetzt eigentlich weiß. Die Ärzte wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir über Medikamente wissen. Wir wissen auch nicht so richtig, was die Ärzte über Medikamente nur tatsächlich wissen. Und das führt manchmal zu Schwierigkeiten in der Kommunikation. Ich finde es immer gut, wenn man einfach aufeinander zugeht. Wenn man spricht, wenn man den Patienten in den Mittelpunkt stellt und das Problem, das es gerade zu lösen gibt und dann nicht irgendwelche Barrieren aufbaut, die eigentlich unsinnig sind. Denn wir können nur voneinander lernen, wir können auch nur zusammenarbeiten und der Patient wird von der Zusammenarbeit auf jeden Fall profitieren.
Sie haben ja vorhin erzählt, die Patienten bringen Listen mit vielen Arzneimitteln. Jeder Facharzt hat was Eigenes aufgeschrieben und Ihnen fällt es auf, oh, das klappt nicht. Rufen Sie den Arzt an und sagen Sie, da haben Sie aber nicht aufgepasst oder wie machen Sie das? Wie suchen Sie das Gespräch?
Ich rufe natürlich an und versuche aber auch gleichzeitig was Schriftliches loszuschicken. Denn es ist immer gut, wenn der Arzt das schriftlich vor sich hat und gleich gucken kann, ah ja, stimmt, da gibt's diese und jene Wechselwirkung. Der kann dann auch ganz anders reagieren, als wenn ich am Telefon gleich lospolter. Das ist natürlich für den einfacher. Und die Reaktionen sind ganz unterschiedlich.
Zum Beispiel?
Die allermeisten Ärzte sind tatsächlich dankbar und ja, es kommt dann, oh, stimmt. Habe ich nicht bemerkt, habe ich nicht dran gedacht, vielen Dank für die Erinnerung. Es gibt aber auch ärztliche Kollegen, die dann sagen, nö, ich habe das jetzt so verordnet und ich habe das so gemeint. Schwierige Situation.
Da müssen Sie sich absichern wahrscheinlich irgendwie?
Ja, es wird dann dokumentiert, dass die Wechselwirkung erkannt wurde, aber mit dem Arzt besprochen wurde.
Und wo schreiben Sie das rein?
Meistens direkt aufs Kassenrezept.
Ah, okay.
Beziehungsweise aufs Rezept.
Und was ist, wenn der Arzt gar nicht zurückruft? Also da gibt es das auch, dass Sie einfach ins Nichts laufen?
Nee, habe ich nie erlebt.
Aha, also die Autorität ist dann doch schon da, dass wenn der Apotheker anruft oder die Apothekerin, dann melden wir uns zurück.
Ja, doch, so habe ich das erlebt.
Ist das denn, wenn Sie selber als Patientin vorm Arzt sitzen, wie sind Sie so drauf?
Ich denke, ich bin eine relativ schwierige Patientin. Und meistens erwähne ich auch gar nicht, dass ich Apothekerin bin.
Werden Sie das nicht gefragt in der Anamnese? Was machen Sie beruflich?
Selten. Selten. Eher weniger. Und wenn ich nicht gefragt werde, dann sage ich es auch nicht. Aber ich merke dann Ungereimtheiten, gerade in der Arzneimitteltherapie, halt doch eher ein bisschen schneller. Und es verunsichert mich dann.
Und sprechen Sie das dann an, sagen Sie?
Ja, natürlich. Ja.
Was würden Sie sagen, ist ein guter Arzt und was ist ein schlechter Arzt?
Der gute Arzt ist derjenige, der sein Wissen aktuell hält, der sich ständig fortbildet und der das Wissen dann individuell für seinen Patienten, der gerade in dem Augenblick vor ihm sitzt, wirklich einsetzt und auf den Patienten eingeht damit. Also der nicht eine Standardtherapie hat, die er allen Patienten angedeihen lässt, sondern der das wirklich individuell handhabt. Ich würde sagen, das ist ein guter Arzt.
Und haben Sie denn irgendwie auch schon mal einen schlechten Arzt erlebt? Also, oder geben sich alle in Ihrer Umgebung immer gut Mühe?
Es ist auch durchwachsen. Das ist bestimmt so wie bei uns Apothekern auch. Mhm. Es ist, auch Ärzte sind nur Menschen. Und es gibt gute und schlechte.
Sie haben jetzt betont, ne, wie wichtig das ist, dass ein Arzt erstens kompetent ist, zweitens aber auch das kommunizieren kann. Das heißt, Kommunikation ist sowohl im Apotheken- als auch im Medizin-Arzt-Business ein ganz zentrales Thema.
Ja.
Wie machen Sie das? Was ist für Sie gelungene Kommunikation?
Gelungene Kommunikation ist für mich, wenn ich versuche, zumindest versuche, es ist ja nicht immer so einfach, den anderen zu verstehen, und ihm dann auch so antworte, dass er mich versteht. Das ist ganz wichtig. Also ich denke, gerade unter uns, ich sage jetzt einfach mal Fachidioten, ist es ja tatsächlich so, dass wir oft Begriffe benutzen, die der Patient nicht kennt, wo er auch nicht weiß, was anfangen soll damit. Bei den Ärzten ist es genauso. Und es ist wirklich wichtig, da mal den Schritt einfach aus seiner Fachposition rauszutreten und so zu sprechen, dass mein Gegenüber mich versteht. Und natürlich zuhören. Das ist fast noch wichtiger als das Sprechen. Dazu gibt's auch ein passendes Zitat von Konrad Lorenz. Gedacht heißt nicht immer gesagt. Gesagt heißt nicht immer richtig gehört. Gehört heißt nicht immer richtig verstanden. Verstanden heißt nicht immer einverstanden. Einverstanden heißt nicht immer angewendet. Angewendet heißt noch lange nicht beibehalten.
Perfekt. Das passt sehr in unsere Berufswelt, absolut. Als Hautärztin habe ich viel Überschneidung mit Ihnen als Apothekerin. Und wir haben ja beide mit der Oberfläche der Haut oft zu tun. Mhm. Sie machen ja sehr viel Hautberatung auch. Und Sie müssen sich auch ganz viel angucken, kann ich mir vorstellen. Mhm. Wie ist das denn so in der Apotheke? Da ist ja nicht wie eine Arztpraxis. Thema Berührung, Schambereiche. Mhm. Legen Ihnen die Leute manchmal ihre entzündeten Gliedmaßen auf die Theke? Wie läuft das?
Ja, durchaus. Also ich würde sagen, von Fußpilz über tatsächlich Nagelpilz bis hin zu einer Zecke unter der weiblichen Brust habe ich schon ziemlich viel sehen müssen.
Und machen Sie das am Tresen oder gibt es da ein Separé?
Nee, es gibt ein Separé. Ja. Also es ist so, dass es ist gesetzlich verankert, dass jede Apotheke einen vertraulichen Bereich einfach haben muss. Meistens ist es kleines Kämmerchen oder auf jeden Fall was Abgeschottetes, wo man sich wirklich diskret unterhalten kann und wo man wirklich über Dinge sprechen kann, die man jetzt so wirklich am HV-Tisch, heißt das ja bei uns, Handverkaufstisch, nicht Tresen.
Entschuldigung, habe ich was gelernt.
Und was man da nicht besprechen möchte. Und dann ist es aber auch so, dass inzwischen die meisten Apothekensoftwarehersteller da auch was eingebaut haben. Und zwar kann der Kunde oft am HV-Tisch wirklich einen Button drücken, wo dann am Bildschirm des Bedieners auf der anderen Seite aufploppt, vertrauliche Beratung erwünscht.
Wir gehen mal in die Ecke.
Genau. Und dann weiß der...
Also ich habe das noch nie wahrgenommen tatsächlich. Ich stehe immer der langen Schlange und sage halt, was ich so will. Mhm. Und das ist nämlich auch eine Frage, die ganz viele der Hörer gestellt haben. Wie bestelle ich diskret einen Analdehner, eine Hämorrhoidencreme, ein passendes Kondom oder den Beckenbodentrainer gegen Inkontinenz bei Ihnen, ohne dass alle anderen in der Schlange mithören?
Ja, es gibt immer noch den Klassiker des Zettels. Viele Menschen schreiben sich das zu Hause einfach auf und schieben dann den Zettel halt mal rüber. Und dann weiß man ja auch, was derjenige möchte.
Welche Größe soll der Analdehner denn haben? So läuft das dann aber nicht.
Nee, so läuft es nicht.
Super. Und bestellen die Leute das für sich selber oder ist es immer eher für den Nachbar oder einen Freund oder jemand anderes?
Es heißt ganz, ganz oft, ich soll das besorgen oder ich muss das jemandem mitbringen oder genau.
Ich merke, Sie denken sehr politisch. Sie formulierten auch schon einiges dazu. Was wäre denn so Ihr Tipp fürs Gesundheitssystem an die Politik?
Wir Berufsgruppen des Gesundheitssystems, egal ob Ärzte, egal ob Apotheker, egal ob Physiotherapeuten, in der Pflege, wir sollten mehr kommunizieren und wir sollten mehr zusammenarbeiten dürfen. Es gibt aber immer wieder Probleme. Es wird auch Zwietracht geschürt teilweise. Im Moment ist ja die große Diskussion, dass wir Apotheker impfen sollen, also zum Beispiel gegen Grippe.
In der Schweiz ist das üblich?
In der Schweiz ist es üblich. In der Schweiz ist allerdings auch üblich, dass die Ärzte Arzneimittel verkaufen dürfen oder abgeben dürfen. Und ich finde, wenn jeder bei seinem Fachgebiet bleibt und das einfach exzellent macht, dann brauchen wir sowas nicht. Ich glaube, Apotheker wollen nicht impfen. Apotheker wollen ihren pharmazeutischen Beruf gut ausüben können und für die pharmazeutische Beratung honoriert werden. Es wäre wesentlich wichtiger, als impfen zu dürfen und dafür vielleicht dann ein Honorar zu bekommen.
Wie könnte denn so ein Honorar aussehen? Also wie gibt man da seine Chipkarte ab oder wie läuft das in Ihrer Wunschvorstellung?
In meiner Wunschvorstellung wäre das tatsächlich so, dass wir auf die Chipkarte oder auf Chipkarte genauso abrechnen können, wie die Ärzte das auch können. Natürlich nach fest vorgegebenen
Gebührenordnungen.
Gebührenordnungen natürlich. Aber wenn ich jetzt einen Patienten habe, der 3 Medikamente verordnet bekommen hat, keine Information vom Arzt bekommen hat und die Medikamente alle neu sind, bin ich da locker eine Viertelstunde beschäftigt. Und ich finde, das könnte man honorieren. Wir Apotheker sind zu sehr vom Verkauf abhängig.
Und das ist negativ?
Das ist negativ, natürlich. Es fällt ganz oft schwer oder vielen Apothekern muss es ja wirtschaftlich auch schwer fallen, von bestimmten Dingen abzuraten. Schlankheitsmittel, Kosmetika, da gibt's ja ganz, ganz viel, Nahrungsergänzungsmittel, da gibt's ja wirklich einige Dinge, die in Apotheken oft verkauft werden, ohne dass der Apotheker dahinter steht.
Weil er überleben muss.
Wirtschaftliche Zwänge.
Mhm. Wie finden Sie den lieben Arztkollegen Dr. Google eigentlich?
Ja, der Dr. Google. Das Problem bei Google ist, es darf ja jeder alles schreiben. Früher gab es den Spruch, Papier ist geduldig. Heute würde ich sagen, das Internet ist geduldig. Man findet, wenn man nach einer bestimmten Krankheit oder nach einem bestimmten Symptom sucht, ganz, ganz viele Seiten, von denen vielleicht 2% wirklich so gestaltet sind, dass man ihnen auch trauen möchte. Eine große Krankenkasse hat eine Studie veröffentlicht, nach der jeder 2. Deutsche Gesundheitsinformationen nicht adäquat versteht.
Mhm.
Ist nicht nur der Beipackzettel, der natürlich sehr kompliziert ist, da zählt natürlich auch das Internet dazu. Und ja, welcher Website traue ich? Das ist wirklich die große Herausforderung für Patienten.
Und ja auch manchmal für Fachgruppen, also auch für Ärzte und für Apotheker. Also ich muss manchmal auch Wirkstoffe nachgucken, weil ich es nicht weiß. Ne? Natürlich weiß man dann irgendwann, was sind die einschlägigen Seiten, wo man schauen kann. Mhm. Und wir haben auch jetzt mittlerweile Apps. Aber trotzdem so, das ist ja ein Wust.
Mhm.
Und das erstmal auseinander, sogar ganz viel falsch auch.
Ja.
Da, wo ich es beurteilen kann, sehe ich auch ganz viel falsch über Dermatologie. Ganz viel gefährliches Wissen verbreitet wird.
Gefährliches Wissen und unnützes Wissen teilweise. Auch da gab es ja vor 3 oder 4 Jahren diese Schokoladenstudie. Nicht gehört?
Erzählen Sie, nein?
Es waren 2 Journalisten, die eine Studie veröffentlicht haben in einem bekannten medizinischem Journal. Ich weiß allerdings jetzt leider den Namen nicht mehr. Jedenfalls war das Ergebnis der Studie, Schokolade macht schlank.
Schön.
Ist wunderbar. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn es tatsächlich der Realität entspräche. Es war eine Fake-Studie natürlich. Ist trotzdem veröffentlicht worden von dem tatsächlich renommierten wissenschaftlichen Journal. Und viele große Zeitungen, viele Fernsehsender sind tatsächlich sofort darauf angesprungen und haben dann veröffentlicht, Schokolade macht schlank. Und eine Woche später wurde das dann erst von den Journalisten aufgeklärt.
Es war mit Absicht
eigentlich. Fake News, einfach um zu zeigen, wie schnell falsche Informationen die Runde machen und von wie vielen sie eigentlich geglaubt werden. Das war ja das Hauptproblem.
Haben die Ärger bekommen danach? Ich meine, die Auflösung haben ja viele Leute nicht mehr mitbekommen.
Ich wüsste nicht, dass die Ärger bekommen haben. Nee.
Wie können also Ärzte und Apotheker und überhaupt diese ganzen Instanzen, die Sie genannt haben, jetzt besser zusammenarbeiten in unserer Wunschwelt?
In unserer Wunschwelt, indem sie einfach mehr miteinander sprechen.
Am Telefon, persönlich, über Internet?
Alles, über meinetwegen Arzt-Apotheker-Stammtische, über Gesundheitsforen, über WhatsApp-Gruppen, whatever.
Sehr gut. Ich habe auch mit meiner Apothekerin des Vertrauens, zu der Sie jetzt auch jetzt bitte in dieses kleine Grüppchen eintreten, eine kleine Zweier-WhatsApp-Gruppe, und ich frage sie ganz oft Fragen, weil einfach, ne, das ist so, so hilfreich. Also welche Arzneimittel könnte man bei diesem Problem denn noch geben und wie wirkt denn das? Und gibt es das überhaupt in Deutschland? Es gibt ja manche Wirkstoffe, die gibt es gar nicht in Deutschland. Mhm. Die werden aber von Patienten genannt und dann hat man da wenig Erfahrung. Und das ist immer gut, dieser Austausch. Ich liebe ihn. Wir müssen das jetzt auch unbedingt machen.
Ganz gern.
Die Zuhörer haben gesehen, es kommt die Autorin des Buches zu Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihre Apothekerin. Und Sie haben auch ganz viele Fragen. Und die machen wir jetzt im Schnelldurchlauf mal, weil das so viele sind. Also relativ kurze Antworten. Vielleicht muss ich ab und zu was nachfragen. Was halten Sie von den homöopathischen Globuli? Sind das nur Zuckerkugeln? Leben die nur vom Placebo-Effekt?
Kann ich ganz schnell beantworten, ja.
Wie stellen Sie die denn her? Also wie, was ist denn da drin? Da soll doch irgendeine Energie drin sein oder was Verdünntes.
Ja, was Potenziertes. Also die Vorstellung der Homöopathen ist ja, dass ich durch Schütteln, durch Verreiben die Wirkung des eigentlich nicht vorhandenen Arzneistoffes potenziere, also verstärke.
Und das kann aber natürlich naturwissenschaftlich nicht nachweisen.
Nein, das kann ich nachweisen.
Ja. Und haben Sie das gelernt, wie man homöopathische Kugeln herstellt?
Es gibt sogar ein homöopathisches Arzneibuch, das also zum Regelwerk der Arzneibücher gehört, die in jeder Apotheke stehen müssen. Also es ist eine offizielle Sache.
Nur, und wenn Sie jetzt Arsen haben, das wird dann da homöopathisch verarbeitet. Wie machen Sie das konkret?
Die Ausgangssubstanz wird ganz selten in der Apotheke verarbeitet. Meistens ist es so, dass man sich sowieso schon eine potenzierte Form besorgt und die dann weiter hochpotenziert. Also sprich, die Herstellung ist einfach. Ich nehme die Substanz, verdünne sie 1:10 mit entweder Milchzucker, wenn es eine feste Substanz ist, oder mit einer alkoholischen Lösung. Und dann wird feste Substanz entweder verrieben, das heißt im Mörser schön gemörsert, oder geschüttelt. 10-mal gegen den Erdmittelpunkt. Mit guten Gedanken.
Okay, also sehr spirituell.
Ja.
Und das Ausgangspräparat, was zerrieben und zerstampft wird, das ist schon leer quasi. Da ist nur Milchzucker drin.
Nein, das nicht. Also es gibt immer eine Ausgangssubstanz, die Ursubstanz nennt man das, oder die Urtinktur. Wenn es eine flüssige Sache ist, das ist schon ein Konzentrat. Aber durch die starke Verdünnung, wenn man das mal hochrechnet, es wird ja immer 1:10 verdünnt.
Mhm.
Dann hat man in der D11, das ist also dieser Verdünnungsschritt 11-mal, macht schon nichts mehr drin. Es ist schon kein Stoff mehr nachweisbar.
Tatsächlich?
Und die üblichen Potenzen, die bei uns verwendet werden, sind D12, C12, D30, C30.
Sollte man das denn dann auch bezahlt bekommen? Oder ist der Effekt trotzdem, weil er eben Placebo-Effekt ist, so toll, dass er es trotzdem wert ist? Oder?
Es wird zum Teil von den Krankenkassen sogar bezahlt. Also viele Krankenkassen werben ja sogar damit, dass sie homöopathische Mittel erstatten.
Und es gibt auch homöopathische Apotheken?
Natürlich. Ich habe diese Wandlung auch durchgemacht. Ich habe tatsächlich auch mal an die Homöopathie geglaubt. Ich denke aber, dass es fußt auf dem Placebo-Effekt. Und der Placebo-Effekt ist ja bei jedem Arzneimittel vorhanden. Der Placebo-Effekt ist auch bei jeder Kopfschmerztablette vorhanden. Es gibt einen Placebo-Forscher, der sagt, dass das bis zu 70% der Wirkung ausmachen kann. Natürlich, und man könnte jetzt sagen, wer heilt, soll das doch tun. Allerdings ist es halt manchmal schwierig, wenn homöopathische Mittel eingesetzt werden, wo aber Antibiotika wesentlich zielführender wären und tatsächlich auch notwendig sind. Dann wird es schwierig, gerade wenn es kleine Kinder betrifft.
Also wenn die richtige Therapie ausbleibt zugunsten der Placebotherapie.
Genau.
Werden Sie für diese Meinung manchmal angegriffen?
Das Thema ist sehr emotional besetzt, natürlich. Es gibt immer die Meinung, eben, wer heilt, hat recht, was ja im Prinzip schon auch irgendwie stimmt, aber halt in Teilen problematisch ist, ja.
Im Inhaltsverzeichnis Ihres Buches gibt es ein Kapitel mit dem Titel Worte Forte. Was meinen Sie damit?
Forte in der Musik heißt ja laut. Und ich dachte, man müsste manche Dinge einfach mal laut verkünden, deswegen Worte Forte. Es ist zum Beispiel die Sache, dass wir 10-mal mehr Tote durch eine ungünstige Arzneimitteltherapie haben in Deutschland als durch Verkehrsunfälle. Es wird so viel in die Sicherheit von Autos gesteckt. Flugsicherheit, ganz großes Thema. Deswegen ist ja Fliegen so sicher, weil man da wirklich kontinuierlich dran gearbeitet hat. In der Arzneimitteltherapie passiert da immer noch viel zu wenig. Das Bundesgesundheitsministerium hat für den Aktionsplan Arzneimitteltherapie Sicherheit, ein bisschen sperriges Wort, AMTS könnte man kürzer sagen, für die Jahre 2016 bis 2019 gerade mal 3 Millionen Euro locker gemacht. Das ist relativ wenig. Ich wollte auch etwas lauter werden in meinem Kapitel Worte Pforte, weil wir ungefähr 250.000 Krankenhauseinweisungen jährlich haben, weil die Wechselwirkungen, die vermeidbaren Wechselwirkungen so stark ausgeprägt sind. Um nochmal auf die Summe zurückzukommen, die das Bundesgesundheitsministerium investiert. Im Jahr 2016 kostete ein Klinikaufenthalt, einer, im Schnitt 4.500 Euro. Jetzt, wenn wir das mal hochrechnen auf 250.000, haben wir auch wieder eine gute Milliarde. Und natürlich Menschenleben. Und das ist natürlich nochmal immens schlimmer.
Eindrucksvolle Zahlen. Mhm. Viel Forschung läuft ja durch die Pharmaindustrie. Mhm. Kann man der denn vertrauen? Weil das ist ja geprägt auch von Interessen.
Ja. Also beides ja. Natürlich ist es geprägt von Interessen. Allerdings kann man der Pharmaindustrie, die es so ja nicht gibt, das ist ja einfach eine Vielzahl von Pharmafirmen. Es gibt nicht die eine Pharmaindustrie. Kann man schon trauen, einfach weil wir in Deutschland unheimlich strenge gesetzliche Vorgaben haben. Bis ein Medikament auf den Markt kommt bei uns, vergehen gut und gern 10 Jahre und der Hersteller gibt locker 1 Milliarde aus. Also ja, kann man schon.
Wird von Apothekern ausreichend auf Wechselwirkungen hingewiesen? Mehrere Leute haben das gefragt und mehrere haben ein Beispiel gebracht. Zum Beispiel eine Dame fragt, sie hat eine schwerwiegende allergische Reaktion auf einen Magensäureblocker entwickelt und hat jedes Mal, wenn sie das eingenommen hat, Atemnot bekommen. Und es gab wohl immer wieder diesen Moment, wo sie das eingenommen hat und hat den Zusammenhang nicht hergestellt, obwohl sie eine bekannte Allergie gegen Kunstharz hat. Und genau dieses Medikament ist damit ummantelt.
Das ist jetzt keine Wechselwirkung im eigentlichen Sinne. Es ist tatsächlich eine Allergie. Diese Ummantelung, diese Kunstharzummantelung ist Teil des magensaftresistenten Überzugs, der also verhindert, dass sich die Tablette schon im Magen auflöst. Das ist bei manchen Arzneistoffen sehr wichtig, weil entweder der Arzneistoff sonst durch die Magensäure kaputt geht oder die Magenschleimhaut ein bisschen empfindlich reagiert auf den Stoff selber. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr seltene Allergie. Ich würde der Patientin empfehlen, wenn sie das tatsächlich im Allergiepass vermerkt hat, dass sie den Allergiepass mit in die Apotheke nimmt und die Daten dort speichern lässt. Kann man dann ganz einfach abgleichen.
Und auch hier wieder, Patienten müssen auch eigenverantwortlich sein, mündig sein und wissen, dass sie eine Allergie haben und das auch bei jeder Möglichkeit, auch bei mir in der Arztpraxis, immer wieder sagen, weil es kann immer mal wieder vergessen werden. Wir sind ja alle Menschen.
Oder immer den Allergiepass wirklich bereithalten, egal ob ich beim Arzt bin oder in die Apotheke gehe.
Stellenwert Naturheilmittel ist ja sehr modern. Ich sehe in meiner Praxis übrigens auch, dass viele Naturheilmittel gut funktionieren. Wie sehen Sie das als Pharmazeutin?
Ähnlich. Naturheilmittel können wirklich gut funktionieren. Wobei die Natur natürlich auch, das darf man immer nicht vergessen, auch die Natur ist Chemie. Was da wirkt, sind tatsächlich chemische Verbindungen, die aber halt die Pflanze natürlicherweise hervorbringt. Aber da gibt's ganz tolle Nachweise. Es gibt zum Beispiel bei Schleimlösern, bei Husten, da ist es so, dass die pflanzlichen Mittel in Studien sehr, sehr viel besser bewertet werden als die chemischen.
Zum Beispiel?
Thymian-Extrakte zum Beispiel. Oder dann gibt's den pflanzlichen Wirkstoff Cineol. Der löst den Schleim sehr, sehr viel besser und nachhaltiger als zum Beispiel die Brausetabletten, die im Vorabendprogramm immer so gerne beworben werden.
Und ja, auch Digitales ist ja auch eine Pflanze und das gibt man ja auch als Tablette.
Digitales ist inzwischen obsolet, also man macht es nicht mehr so oft, aber tatsächlich ist es so, dass diese Herzglykoside, so nennt man die Stoffe, die da drin sind.
Gegen Rhythmusstörungen, ne?
Gegen Rhythmusstörungen, gegen Herzschwäche, die sind aber ein ziemlich starkes Gift sogar. Also es gibt eigentlich kein Labor, das ein stärkeres Gift hervorbringen kann als die Natur.
Und wie ist es mit Wechselwirkungen? Das ist ja eins ihrer ganz wichtigen Missionen, darüber aufzuklären mit solchen Naturheilmitteln. Viele denken ja, sie sind so sanft, da kann gar nichts passieren.
Genau, viele denken, es ist ja nur pflanzlich, wobei dieses nur pflanzlich kritisch werden kann, gerade wenn ich freiverkäufliche Arzneimittel aus dem Supermarkt hole. Die sind natürlich günstiger, die sind aber teilweise auch wirklich anders zusammengesetzt. Heißt aber nicht, dass sie weniger wirken. Die können also genauso eine Wirkung haben. Und im Supermarkt klärt niemand drüber auf, dass die vielleicht auch Wechselwirkungen machen könnten. Und da gibt's ganz viele. Johanniskraut zum Beispiel, sehr Klassiker.
Was passiert da zum Beispiel? Was macht das?
Ja, es gibt ganz viele Wechselwirkungen, die in der Literatur beschrieben sind. Zum Beispiel gibt's Hinweise darauf, dass Johanniskraut die Wirkung der Pille, also der Verhütungspille reduzieren kann.
Und man nimmt es ja, um besser zu schlafen oder beruhigt zu sein.
Antidepressiv, genau. Es ist stimmungsaufhellend und antidepressiv.
Das heißt, eine Frau, die depressiv ist und Johanniskraut nimmt, aber die Pille nimmt, könnte aus Versehen schwanger werden.
Ungewollt schwanger, genau.
Weil. Wegen der Wechsel.
Weil Johanniskraut, genau. Des Weiteren, was wirklich ganz gefährlich ist, sind die Goji-Beeren. Sind ja auch sehr modern momentan, auch gerade, wenn wir wieder beim Thema Internet sind. Wenn ich ins Internet gucke, dann werden sie als Anti-Aging-Wundermittel beworben, Blutzucker senken, Blutdruck senken.
Superfood.
Superfood, wirklich Superfood. Und gegen Arteriosklerose, also gegen die Gefäßverkalkung, sollen sie ja auch wirken. Und das Problem ist aber, wenn ich bereits Gefäßverkalkung habe, vorher nehme ich ja sowas nicht ein, kann es also schon sein, dass ich vielleicht schon einen Herzinfarkt hinter mir habe oder einen Schlaganfall hinter mir habe und dann muss ich bestimmte blutverdünnende Medikamente einnehmen. Da habe ich dann eine Wechselwirkung zwischen diesem blutverdünnenden Medikament und den Goji-Beeren, die dazu führen kann, dass man wirklich an inneren Blutungen erkrankt, sage ich jetzt mal, die teilweise wirklich lebensbedrohlich sind.
Kann man den Apothekenkosmetikprodukten und den Empfehlungen trauen? Sie haben es vorhin schon so ein bisschen beantwortet. Ist es auch manchmal ein wirtschaftlicher Druck dahinter seitens eines Apothekers?
Die Kosmetikprodukte in der Apotheke unterscheiden sich kaum von denen in der Drogerie oder von denen in der Parfümerie. Man kann denen insofern trauen, als dass sie sicher sind. Also man kriegt jetzt normalerweise keine Pickel drauf. Oder keine Ausschlag.
Wenn die zu fett sind, dann als Hautärztin sehe ich das auch schon manchmal.
Genau. Aber was die Antifaltenwirkung oder sonstige Versprechen betrifft.
Alles klar. Gut, da sind wir uns einig.
Ja, auf jeden Fall.
Warum gibt es so viele Apotheken in meiner Straße?
Ich weiß natürlich nicht, wo der Fragende wohnt. Aber es ist tatsächlich so, dass sich Apotheken oft konzentrieren. Gerade in Innenstädten zum Beispiel oder dort, wo viele Ärzte sind. Da konzentrieren sich Apotheken natürlich auch, wenn man auf die Verschreibungen des Arztes hofft. Andererseits ist es so, dass in anderen Gebieten sowohl Ärzte als auch Apotheker fehlen. Es ist ja teilweise, gerade auf dem Land ist es so, dass ich, wenn ich Samstagnacht meine Notdienstapotheke brauche, dass ich wirklich 30 bis 50 Kilometer fahren muss. Das ist natürlich dann schon ungünstig. Es ist in Deutschland nicht reguliert. Apotheken können sich dort niederlassen, wo sie das gerne möchten. Und das machen sie dann halt auch.
Werden Apotheker von der Pharmaindustrie oder Kosmetikindustrie geschmiert?
Nee. Also ganz eindeutig nein. Pharmaindustrie, wir können auf Verschreibungen ja gar nicht einwirken. Also da wären die Ärzte eher die, bei denen man es versuchen könnte. Ansonsten nein. Auch mit großen Geschenken werden wir leider nicht überhäuft.
Keine Karibikreise ins Fünf-Sterne-Hotel.
Nein, Mensch, nie erlebt.
Sie geben Pillen für körperliche oder gegenkörperliche Leiden, muss man eigentlich sagen, raus. Bemerken Sie manchmal, dass es aber psychische oder psychosomatische Probleme sind, die eigentlich dahinter stecken? Und wie reagieren Sie dann?
Das kann durchaus der Fall sein. Es gibt ja Kunden, die sich tatsächlich mehr öffnen, die mehr erzählen von sich. Also der typische Kunde, der einfach nur sein Rezept holt. Und ich finde es dann ganz wichtig, den nicht wieder auf eine psychische oder auf eine psychosomatische Schiene irgendwie zu schieben, weil der hat es mit Sicherheit vorher schon von Ärzten, von anderen Angehörigen, irgendwelche Heilberufler schon hören müssen. Und diese Patienten fühlen sich dann nicht mehr ernst genommen. Es kann schon sein, dass das psychosomatisch ist. Aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe als Apothekerin zu sagen, ich gebe dir dieses Medikament nicht, weil ich meine, das ist jetzt nur in Gänsefüßchen natürlich, psychisch. Der muss sich ja ernst genommen fühlen.
Gibt es Medikamente gegen Krebs, die die Pharmaindustrie nicht herausgibt? Sie merken, es gibt kritische Fragen, ne? Also ich bringe die jetzt auch eins zu eins.
Gut, das ist auch gut so.
Die müssen Sie jetzt durch.
Das schaffe ich. Die Patienten sollen ja kritisch sein. Es geht ja um deren Gesundheit. Ganz klar, nein. Es wäre unsinnig, wenn tatsächlich sagen wir wieder, die Pharmaindustrie gibt es ja nicht. Es gibt ja nur verschiedene Hersteller. Und wenn da tatsächlich einer ein Mittel in der Schublade hätte, das gegen Krebs wirken würde, warum sollte der das nicht rausgeben? Der würde sich dumm und dusselig verdienen. Also nee, gibt keinen Grund.
Haben es Apotheker mit Stammzelltechnologie zu tun? Apfelstammzellen oder richtige Stammzellen? Ist Ihnen da was bekannt?
Außer in der Forschung eigentlich nicht.
Also hat sich die Stammzellforschung noch nicht an den Handverkaufstisch vorgearbeitet?
Nein.
Wieder eine Frage zur Wechselwirkung. Das war wirklich eine der häufigsten tatsächlich Fragen in verschiedener Zusammensetzung. Wie sieht's aus, Kaffee und Alkohol? Wann ist der Genuss dieser natürlichen Genussmittel problematisch im Hinblick auf Arzneimitteltherapie?
Beim Alkohol kann man sich das relativ gut herleiten. Alles, was an sich schon müde und, ich sage jetzt mal, duselig macht, das Reaktionsvermögen beeinträchtigt, wird natürlich durch Alkohol verstärkt. Also Schlafmittel, Antidepressiva, manche Allergiemittel, da sollte man vorsichtig sein. Es steht aber explizit in der Packungsbeilage drin.
Also die soll man auch lesen?
Die bitte lesen, auch wenn man nur die Hälfte oder vielleicht nicht mal die Hälfte versteht, bitte durchlesen und wirklich auch fragen. Man kann sowohl seinen Arzt als auch seinen Apotheker fragen. Das ist ganz wichtig.
Wenn man das alles liest, da geht es einem gleich schlecht. Was macht man da?
Erstmal ruhig Blut. Es gibt ja ganz oft nach dem Lesen der Packungsbeilage diesen Nocebo-Effekt. Das ist der, ich sage jetzt mal, der kleine Bruder des Placebo-Effekts. Placebo heißt ja, ich werde gefallen. Das heißt, es ist die positive Wirkung. Und Nocebo kommt auch aus dem Lateinischen und heißt übersetzt, ich werde schaden. Und mir ging das selber ja auch schon so, dass ich zwei Nebenwirkungen da entdeckt habe, die ich dann eine halbe Stunde später wirklich dann auch bei mir gespürt habe, obwohl sie eigentlich gar nicht vorhanden waren.
Eingebildet?
Ja, natürlich eingebildet. Das gibt's auch bei Apothekern. Mhm. Ich denke, bei Ärzten wird es nicht anders sein.
Ja, ja, ich bin sowieso ein Psycho, sage ich Ihnen. Hypochonder und
ja,
blühende Fantasie.
Trifft uns alle schon während des Studiums, denke ich.
Ja.
Genau, und da am besten wirklich genau hinspüren oder eben vielleicht auch nicht so genau hinspüren. Das meiste tritt ja sowieso gar nicht ein, weil man überschätzt die Nebenwirkungen wirklich. Häufige Nebenwirkungen treten in 1-10% der Fälle auf. Das ist häufig. Das heißt also 90% haben diese Nebenwirkung schon mal nicht. Positiv denken.
Anscheinend fragt hier ein Veganer, welche Schmerzmittel werden aus Tierhaltung gewonnen?
Schmerzwirkstoffe selber werden nie aus Tierhaltung gewonnen, die sind alle synthetisch, aber natürlich kann das sein, dass die entweder in einer Gelatinekapsel verpackt sind, also es ist die Verpackung eigentlich eher, oder mit Laktose, also mit Milchzucker verpresst sind. Genau.
Das darf man als Veganer dann nicht zu sich nehmen?
Nein, also das ist ja tierisch, Veganer verzichten ja auf alles Tierische, aber da gibt es immer einen Ausweichstoff oder in den allermeisten Fällen.
Warum werden Produkte gegen Erkältung und fürs Abnehmen in der Apotheke verkauft, die nicht funktionieren? Sie können sogar gesundheitsschädlich sein. Wie gehen Sie damit um?
Ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Warum andere Kollegen das machen, kann ich nicht beantworten. Ich gebe solche Mittel nicht ab. Im Zweifel ist es natürlich so, dass der Kunde entscheidet. Das ist ganz klar. Und leider vertraut der Kunde der Werbung manchmal mehr als der Apotheke. Obwohl die ja eigentlich in dem Fall auf ihren Umsatz verzichten würde. Aber ich gebe solche Mittel grundsätzlich nicht ab.
Woran erkennt man eine gute Apotheke als Neukunde?
Dass sie meine Bedürfnisse erfüllt. Jeder Kunde hat ja ein anderes Bedürfnis. Es gibt junge Mütter, die haben andere Bedürfnisse als Senioren. Diabetiker haben andere Bedürfnisse als Sportler. Ich sollte halt gucken, gibt es in der Apotheke jemanden, der sich auskennt damit oder ist eventuell sogar die ganze Apotheke auf das Thema spezialisiert. Und dann muss ich halt auch einfach gucken, ob die Chemie passt.
Was halten Sie von Nahrungsergänzungsmitteln? Immer schlecht, immer gut oder je nach Fall?
Je nach Fall. Ich bin auf jeden Fall dafür, Nahrungsergänzung nicht im Gießkannenprinzip zu betreiben. Also keine Vitamine A bis Z für jeden. Am besten wirklich eine Blutuntersuchung machen lassen beim Hausarzt. Die meisten muss man tatsächlich selber bezahlen. Das ist keine Kassenleistung. Es lohnt sich aber wirklich manchmal, denn es schleichen sich Mängel ein, die man durch einen gesünderen Lebensstil eventuell nicht ausgleichen kann. Oder man nimmt bestimmte Medikamente, die mehr von einem bestimmten Mineralstoff oder mehr von einem bestimmten Vitamin im Körper verbrauchen, um wirken zu können. Sowas gibt's ja auch. Aber das sollte man dann gezielt machen. Also Nahrungsergänzung ja, aber immer gezielt.
Warum sind Arzneimittel eigentlich so teuer?
Ja, es ist ja vorhin schon mal angeklungen, es dauert unheimlich lang, so ein Arzneimittel zu entwickeln. Also man rechnet da gut und gerne 10 Jahre dafür. Es muss wahnsinnig viel geforscht werden. Es geht wahnsinnig viel Geld, die Donau runter, wie man bei uns sagt. Also mit 1 Milliarde Dollar pro neuem Arzneimittel ist auf jeden Fall zu rechnen. Und es ist irgendwie nachvollziehbar, dass sich der Hersteller das bezahlen lassen möchte.
Es werden jetzt sehr viele neue Medikamente auf den Markt gebracht, die das Immunsystem modulieren.
Ja.
Die helfen auch teilweise sehr gut. Ist es aber so, dass manchmal Naturheilkunde oder ganz einfache Produkte in Vergessenheit geraten, weil man sich doch zu sehr auf diese neuen Erfindungen fokussiert? Oder kann man das so nicht sagen? Also sprich, sollte man nicht vielleicht am Lebensstil arbeiten und mit Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren sowie Darmflora arbeiten, bevor man so viel in Schmerzmittel oder immunsystemmodulierende Medikamente
ja, das auf jeden Fall
investiert? Oder also manchmal muss es halt auch sein, ist ja klar. Mhm. Aber die Frage ist, man hat manchmal das Gefühl, es wird oben immer ein größerer Busch und unten der Stamm wird immer schmaler. So.
Genau, genau. Ja, oder man schießt mit Kanonen auf Spatzen. Es ist tatsächlich so. Eine gesunde Lebensführung mit Ernährung ist was ganz, was Wichtiges. Sport ist sehr wichtig. Entspannung ist sehr wichtig. Also das sagt jetzt auch die Pharmazeutin, die eigentlich vom Arzneimittelverkauf lebt. Aber das sind einfach 3 wichtige Säulen. Dann eben so ein bisschen gucken, was brauche ich vielleicht zusätzlich? Und erst dann Medikamente einsetzen. Und ganz ehrlich, viele Krankheiten vergehen auch einfach von selber.
Ein fantastischer Satz. Das wäre ein toller Abschluss, aber jetzt möchte ich gerne noch 3 Tipps für unsere Zuhörer, so aus der Apothekerecke.
Aus der Apothekerecke, okay. Also natürlich dreht sich es um Arzneimittel, wenn es aus der Apothekerecke kommt. Egal, was Sie einnehmen, es ist jetzt wirklich egal, ob es ein frei verkäufliches Schmerzmittel ist oder ob es was vom Arzt verordnetes ist oder Nahrungsergänzungsmittel ist. Sie sollten wissen, wie Sie es einnehmen. Sie sollten wissen, wann Sie es einnehmen. Sie sollten wissen, womit Sie es einnehmen dürfen und eventuell, ob Sie es teilen dürfen. Wenn Sie diese 4 Punkte beachten, haben Sie schon mal ganz, ganz viel richtig gemacht. Und ganz wichtig, bei allen Fragen oder Problemen rund um die Arzneimittelanwendung oder auch Fragen zur Krankheit, einfach einmal mehr nachfragen als einmal zu wenig.
Ich bedanke mich sehr für dieses tolle, interessante Gespräch. Für mich ist jetzt die Pharmazie ein ganz neues Land mit so vielen tausenden Aspekten. Es war wirklich sehr aufregend. Und wie gesagt, wir gründen jetzt eine WhatsApp-Gruppe, oder?
Das machen wir, und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich bedanke mich herzlich.
Ich sag danke.
Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argon Lab und der Verlagsgruppe Drömer Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier...
Ja, und dann, was machst du so? Ich bin Zahnarzt. Keine weiteren Fragen, es geht dann zum nächsten. Also es ist quasi das maximal langweilige als Antwortmöglichkeit zu sagen, ich bin Zahnarzt, das ist eine abschließende Antwort.
Bis dahin.